NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Christiane Staus und mit einem Mann, dessen Lebensweg eine sehr radikale Wendung genommen hat. Von, würde ich jetzt mal sagen, ganz, ganz unten bis hin zu einer Mission mit Sinn. Ich würde sagen, so kann man es ausdrücken. Und wie es dazu kam und warum er und wie er heute Jugendlichen hilft, das wird er mir gleich erzählen. Im Hintergrund hört man übrigens Vogelgezwitscher, weil wir beide uns entschieden haben, uns bei diesem fantastischen Wetter in einem Park zu treffen. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Marco.
Moin, moin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen erzählen, wie du so aufgewachsen bist. Du bist ja in Norderstedt aufgewachsen. Mit welchen Adjektiven würdest du deine Kindheit, deine Teenagerzeit in deiner Familie beschreiben?
Die Adjektive würden sich dann im Laufe der Kindheit und der Jugend verändern, definitiv. Also von relativ behütet und unbeschwert hin zu unsicher und auch in einem ja doch sehr lebensfeindlichen Umfeld, würde ich es fast schon nennen. Ich wollte das Wort toxisch extra vermeiden, weil das ist irgendwie momentan so ein neues Innenwort. Aber da ist es dann halt im Laufe der Jugend so gekommen, dass wir zu Hause, also meine Schwester ist relativ früh von zu Hause ausgezogen, ich habe eine ältere Schwester, und meine Mutter und ich dann zu Hause gelebt haben mit meinem Vater zusammen. Im Laufe, als ich irgendwie 10, 11, 12 war und dann halt bis zu seinem Tod hin, also bis ich 19 war, unfassbar viel Alkohol getrunken hat, sehr aggressiv war, also auch psychisch sehr aggressiv, also dass es sich in unsere Köpfe eingenistet hat in meinen Jugendjahren, ja.
Und das war dann wahrscheinlich auch der Moment, in dem das Verhalten deines Vaters so auf dich übergegriffen hat, so denn diesmal, dass du angefangen hast, Sachen zu machen, die jetzt nicht so nett waren deinem Vater gegenüber, richtig?
Ja, so kann man das formulieren. Also ich bin da auch überhaupt kein Freund von, die Schuld oder irgendwie jetzt abzuwälzen auf irgendetwas, was da passiert ist, sondern das ist einfach immer nur Teil dieser ganzen großen Geschichte, weil ich sicherlich auch einfach Charaktereigenschaften habe, die das Ganze auch so ein bisschen befürwortet haben, beziehungsweise das dann auch mit in die Richtung getrieben haben. Und also so immer schnellsten Weg gehen, nicht großartig überlegen, keine Gedanken machen, was passiert vielleicht, wenn ich zwei Schritte weiter denke als das, was ich jetzt gerade mache. Und da hat es dann angefangen, dass ich es mir immer selber schön geredet habe, wenn ich zum Beispiel bei meinem Vater ans Portemonnaie gegangen, ich wusste relativ genau, wann er immer Geld abholt und dachte mir, der ist so besoffen, der kriegt er sowieso nicht mit, hat er morgen früh vergessen.
Hast du in dem Moment auch mal gedacht, ach, eigentlich ist das, was ich mache, nicht so nett, oder hast du dann dafür eine Rechtfertigung gefunden, oder?
Definitiv, ich habe dafür Rechtfertigung gefunden und ich habe es wie so eine Art Schmerzensgeld betrachtet. Also ich dachte so, wir haben hier echt gut was mitgemacht oder machen gut was mit, dann ist das auch völlig egal. Wahrscheinlich nicht in diesen Momenten, aber so habe ich es mir definitiv schön geredet, dann auch im Laufe der Zeit.
Kannst du das im Nachhinein für dich nachvollziehen, dass du dir das so sozusagen zurechtgelegt hast?
Ich kann es nachvollziehen, weil ich sehr viel über mich selber gelernt habe in den letzten Jahren und viel Zeit hatte, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und da kann ich es jetzt dahingehend nachvollziehen, dass ich sowieso immer so abgetaucht bin. Wenn irgendetwas war, ganz egal, worum es ging, habe ich den Kopf eingezogen und mich nicht so sehr mit einer guten Lösung beschäftigt, sondern einfach immer mit dem schnellsten Ausweg. Und ich glaube, das alles spielt da so zusammen, dass ich dann auch immer da gedacht habe, okay, bevor ich jetzt irgendwie Zeitung austrage oder wie andere Jungs und Mädels in meiner Klasse irgendwie einen Nebenjob habe, mache ich einfach das, weil geht am schnellsten und dann ist das alles gut.
Und hat das irgendjemand mitbekommen, dass du da an das Portemonnaie deines Vaters gegriffen hast? Und wenn ja, hat irgendjemand mal was gesagt?
Nee, also das hat niemand mitbekommen. Meine Mutter war häufiger auch mal so denn in Dänemark bei ihrer Familie. Meine Schwester ist, wie gesagt, schon ausgezogen, relativ früh. Wenn ich mich richtig entsinne, war ich, glaube ich, 10 oder 11, als sie ausgezogen ist. Und das im Laufe der Jahre, das hat dann niemand mitbekommen. Das habe ich dann irgendwie immer relativ heimlich gemacht. Ich wusste, wo seine Jacke hängt, im Schrank, im Flur, und dann bin ich daran und ja.
Wie ging es denn dann so weiter? Dabei blieb es ja nicht so in deiner Laufbahn, wenn ich es jetzt mal...
Ja, genau. Also es ist, das alles ist halt einfach irgendwie, es spielte in so Parallelwelten. Also ich habe doch in vielen nebeneinander existenten Welten gelebt, wenn du so willst. Also das eine war halt irgendwie die Familie, die nach außen hin aber auch immer versucht hat, so heile zu sein. Also in der Nachbarschaft oder wie auch immer, immer Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist schickilacki. Und das war aber definitiv ja nicht der Fall. Also man kann so schön immer nur vor die Haustür oder vor den Kopf gucken und das war bei uns irgendwie waren wir das beste Beispiel für. Dann ist er auch relativ früh verstorben. Also ich war noch relativ jung, als er dann verstorben ist. Ja, ich war 19. Genau. Er ist krank geworden, hat Lungenkrebs gehabt, hat dann immer noch quasi, wir haben ihn dann zu Hause auch noch gepflegt, meine Mutter und ich, meine Schwester war dann zwischendurch auch da, er konnte wie gesagt gar nichts, war immer ein sportlicher, normal großer, trainierter Mann irgendwie und dann vor mir saß er dann irgendwie in der Endphase mit, weiß nicht, 45 Kilo, nur noch Haut und Knochen, er musste dann draußen schlafen, Wochen vor seinem Tod, weil er keine Luft mehr bekommen hat, haben wir ihm so eine Matratze auf die Terrasse gelegt, auf einer Liege und ja, das Ganze hat dann irgendwie, das hat es nicht einfacher gemacht, sagen wir mal, für mich damit abzuschließen.
Ich wollte gerade fragen, was war das für ein Gefühl, zu wissen, ich kann mich auch irgendwann gar nicht mehr entschuldigen, ich kann das gar rückgängig machen, kann ich es eh nicht, aber jetzt wäre eigentlich der Moment, da um Verzeihung zu bitten. Gab es das dann irgendwie?
Nee, also ehrlicherweise, so ehrlich muss ich sein, gab es das auch nicht zu der Zeit, weil diese Waage, die ich zwischen uns empfunden habe, die war immer noch so sehr auf seine Seite ausgeschlagen, was dieses in meinem Empfinden Schuld betrifft, dass ich da überhaupt nicht so gedacht habe, wenn ich ehrlich bin.
Wie ging es denn dann weiter? Also es blieb ja nicht bei, ich greife mal eben ins Portemonnaie. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was hast du so beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt? Wie hast du dich finanziert?
Ja, also es startete relativ genau mit dem Tod meines Vaters, startete dann, ja, wenn wir so wollen, meine ja, kriminelle Karriere, also die dritte Parallelwelt, die ich dann sozusagen erschaffen habe. Die dann zum einen meine Zockerei, also die Sportwetten, die Sucht nach Sportwetten und zum anderen die meine kriminelle Ader betrifft. Und die, ja, wenn wir das so als Leiter betrachten, die bin ich dann von unten, wenn unten der Griff ins Portemonnaie von meinem Vater im eigenen Haushalt war, bin ich die immer weiter hochgeklettert zu kleinen Betrügereien, hin zu gewerbsmäßigen Betrug, zu sehr hohen Beträgen, Veruntreuung, Diebstahl. Das summierte sich dann im Laufe der Zeit ja, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren und 2 Monaten.
Hm. Vielleicht können wir das mal ein bisschen aufdröseln. Das sind jetzt ja viele Dinge, die du aufgezählt hast. Was würdest du sagen, was war zuerst da? Der Reiz am schnellen Geld oder die Spielsucht?
Also zuerst da war definitiv mein Hang zu irgendwie schnellem Geld. Und irgendwann durch Kontakte, durch meine eigene Fußballbegeisterung, dadurch, dass ich selber lange, viele Jahre Fußball gespielt habe, kam dann irgendwie ja das eine zum anderen und ich bin in so eine Welt reingerutscht, die halt sehr ja, professionell ist das falsche Wort, weil es halt überhaupt nicht passt, aber doch dieses Sportwettenthema doch sehr professionell beleuchtet hat, aber nicht professionell im Sinne von super gut und man macht das toll, sondern einfach es ist quasi die Hauptbeschäftigung des Lebens sozusagen.
Wie sieht sowas konkret aus?
Es war immer nur Fußball. Es gab zu der Zeit, ja, hatte ich gute Kontakte. Es gab hier und wieder, hin und wieder auch so ein paar Insider-Tipps von Amateurspielen, auf die wir tippen konnten, wo dann das Geld doch relativ sicher war, was wir getippt haben. Also eine Sportwette, das jetzt genauestens zu erklären, weil es so viele verschiedene Wettarten gibt, wäre, glaube ich, zu detailliert. Aber nur ein Beispiel, das sind halt einfach Quoten, die errechnet werden von Computersystemen, die einfach einen Favoriten ausmachen in einem Spiel und dementsprechend werden die Quoten berechnet. Das hat kurzfristig funktioniert, definitiv, aber nicht Hand und Fuß.
Das ging dann hier aber noch weiter. Du hast ja gearbeitet und hast da aber auch die Kohle weggezockt.
Genau, ich habe dann immer geguckt, wie ich für mich zusätzlich immer so viel Geld organisieren konnte, dass ich meine Sucht befriedigen konnte. Und das wurde natürlich, je länger die Sucht anhielt, desto schlimmer wurde es für mich, weil entweder die Einsätze mussten höher werden oder die Gewinne mussten höher werden. Ich musste ja sozusagen immer einen Schritt draufsetzen auf das, was zum Beispiel vor einer Woche war oder vor 2 Wochen war, weil sonst hätte ich dieses Gefühl in mir nicht befriedigt. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen, wenn man sich vorstellt, man trinkt jeden Tag eine Flasche Bier. Irgendwann braucht man halt 2 Flaschen Bier am Tag und so geht es halt immer weiter. Und das ist bei der Sucht nach Sportwetten bei mir identisch gewesen. Nur halt war mein Suchtmittel das Geld und der Einsatz auf die Spiele.
Hm. Wo hast du da gearbeitet zu dem Zeitpunkt? Wie hat dein Arbeitgeber sozusagen unter dir gelitten?
Als das Ganze dann nachher so richtig, richtig aufgeflogen ist. Also ich habe Sport- und Fitnesskaufmann gelernt und habe dann immer in Fitnessstudios gearbeitet, habe auch als Personal Trainer freiberuflich gearbeitet und genau, als das Ganze so wirklich ich sag mal, als ich meinen Tiefpunkt erreicht hatte in der schlimmsten Phase meiner Spielerkarriere in Tüdelchen, wo es auch um das meiste Geld ging und wo es dann halt auch wirklich um einen ganz, ganz großen Fall ging, den ich dann ja sozusagen hingelegt habe und die Fallhöhe immer höher wurde. Da war ich Studioleiter von 2 Fitnessstudios hier in Hamburg und genau, hatte dementsprechend halt auch relativ guten und offenen Zugang zu den Systemen, zu dem Geld und ja, das habe ich ausgenutzt. Ich habe es ausgenutzt, dass ich Zugriff hatte. Ich habe mir versucht, so ein paar Wirtschaftszweige zu erschaffen, die dann in meine Hosentasche gingen, anstatt in die des Unternehmens. Und genau, das halt über auch wieder einen langen Zeitraum, so dass es dann alles zusammen immer diese Gewerbsmäßigkeit war, die auch vor Gericht dann verurteilt wurde, dass ich es halt unter so lange andauernd immer wieder gemacht habe, um mir ja, ein regelmäßiges Einkommen dazu zu erwirtschaften.
Hast du denn irgendwann zwischendurch Angst gehabt und gedacht, das wird irgendwann wird es auffliegen?
Auch das habe ich erst später irgendwie so verstanden und als ich mich auch ein bisschen einfach damit beschäftigt habe, wir lernen ja, egal ob das jetzt körperliches Training ist, mentales Training ist, wir lernen mit Wiederholung, egal was wir machen. Und da war es dann ganz einfach auch so, bei den Straftaten, die ich begangen habe, wenn ich auch mal ein bisschen mehr Risiko eingegangen bin und es hat geklappt, dann hat das natürlich mein Gehirn genauso abgespeichert, genauso wie die, wie die Gewinne, die ich dann erwirtschaftet habe durchs Spielen, wie auch immer. Und das wurde dann immer abgespeichert. So die negativen Sachen, die werden nicht so romantisiert und abgespeichert. Wenn mal was nicht geklappt hat, habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, habe auch nicht gedacht, oh, jetzt könnte das vielleicht auffliegen oder wie auch immer, sondern dachte immer, ich wurde immer unbesiegbarer, je öfter es funktioniert hat sozusagen und dachte, nö, da kann mir schon keiner was. Auch wenn ich trotzdem paranoid war, das muss ich dazu sagen. Also ich habe immer doch schon sehr, sehr mich umgeschaut und alles 5-mal hinterfragt und ja.
Glaubst du, da hat damals jemand was mitbekommen? Bist du mal irgendwie gefragt worden, wo hast du eigentlich die ganze Kohle her? Ist irgendjemand mal misstrauisch geworden?
Ja, also meine Familie, also das Gefährliche, was ich jetzt auch heute immer wieder mit im Gespräch mit jungen Menschen sage, ist, dass du es schaffst bei einer Spielsucht, und das ist völlig egal, ob Sportwetten sind, das Casino, Spielothek, wie auch immer, das ist nur ein kleiner Unterschied. Du schaffst es nach außen sehr, sehr lange, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich habe keine körperlichen Ausfallerscheinungen, außer dass ich vielleicht mal scheiße schlafe oder so, aber dann kannst du ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht machen und sagen, oh ja, ich habe schlecht geträumt. Dann weiß noch keiner was davon, aber du verlierst nicht zwangsläufig Zähne, du kriegst keine Abszesse irgendwie von irgendwelchen Einstichlöchern oder sonst irgendetwas. Wenn du wirklich harte Drogen konsumieren würdest, dann würde irgendwann auch ein körperlicher Zerfall so einsetzen. Aber mein bildliches Beispiel ist immer, dass mein seelischer Zerfall einfach so, also es war in mir drin, war es einfach nur ein reiner grauer, schwarzer Friedhof und nach außen war es immer noch der Smiley Marco, der immer alles irgendwie unter Kontrolle hatte. Und das ist das Perfide an dieser Sucht.
Du konntest es natürlich auch niemandem erzählen.
Nee, dafür habe ich nicht den Mumm gehabt zu der Zeit. Also wenn mal was war, wenn meine damalige Lebensgefährtin, wenn ich die Miete nicht auf unser gemeinsames Konto überweisen konnte oder wie auch immer, dann habe ich mir 500 Ausreden überlegt. Hab versucht, wo kriege ich jetzt Geld her. Das hat dann manchmal geklappt, manchmal nicht. Dann musste ich mir noch was anderes überlegen. Und so habe ich es doch immer auf die Spitze getrieben, was diese Ausreden betraf, dass alle um mich herum irgendwie gedacht haben, sie hätten jetzt den Verstand verloren. Dabei war ich halt derjenige, der immer neue Geschichten erzählt hat. Und manchmal ist meine Familie da zu nah auf die Spur gekommen, sodass ich dann gesagt habe, manchmal so ein bisschen mich geöffnet habe und gesagt, ja, ich habe also Probleme mit dem Spielen, aber ich kümmere mich darum, blub. Aber das natürlich nicht aus meiner eigenen Motivation heraus, sondern nur um Ruhe zu haben. Das war zu der Zeit definitiv keine Eigenmotivation, mir helfen zu lassen oder so.
Man könnte jetzt ja eigentlich denken, dass du Geld im Überfluss gehabt haben musst, aber das war ja gar nicht so, ne? In dem Moment, wo es da war, war es im Prinzip auch schon wieder weg, oder?
Genau, also es war, ich überspitze diese Metapher immer ganz gerne so. Ich sage immer, ich habe gelebt wie ein König und am nächsten Tag gelebt wie ein Penner. Und das ging von Tag zu Tag immer so rauf und runter. Es gab nicht diese neutrale Linie. Also ein Beispiel ist, dass wir am Anfang, wo es alles noch relativ gut funktioniert hat, als ich dann, das war so die Zeit, wo ich dann wirklich drauf hängen geblieben bin, wo mein Gehirn abgespeichert hat, ja, diese Gewinne funktionieren mit Sportwetten, aber wir haben ja in häufigen Fällen so diesen Glücksspielfaktor einfach außen vor gelassen, indem wir vielleicht Informationen gehabt haben oder wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und das hat mein Gehirn aber abgespeichert und darauf bin ich dann halt total hängen geblieben. Und das beste Beispiel ist, dass ich sonntags wirklich Geldscheine in jeder Hosen- und Jackentasche hatte, gar nicht wusste, wohin damit, also im hohen fünfstelligen Betrag. Und 4 Tage später, am Donnerstag, habe ich bei Mama geklingelt und habe nach Essen gefragt.
Wie lange ging das und wann und wie und wo bist du aufgeflogen?
Ich habe über einen Zeitraum von über 10 Jahren gespielt. Auch relativ genau diesen Zeitraum meine Straftaten begangen. Und aufgeflogen bin ich letztendlich dann bei meinem Arbeitgeber, bei meinem damaligen, im Jahr 2019.
Wie ist das aufgeflogen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, mit einer Hausdurchsuchung. Also es hat Sturm geklingelt und eine Sekunde später sprang die Tür schon auf. Also da hatte ich keine Möglichkeit, die Tür aufzumachen oder wie auch immer. Und dann kamen immer mehr Menschen rein. Und genau, mit gezogener Waffe, meine Hunde zwischen den Polizeibeamten und Beamtinnen, es war das LKA hier in Hamburg, 6 Personen, wenn ich mich recht entsinne, und ich in der Küche, das war unsere Altbauwohnung, der Flur war sehr lang und meine oder unsere Hunde zwischen mir und den Polizeibeamten und Beamtinnen. Und ja, das war eine ganz, ganz abgefahrene Situation, also natürlich völliger Schockmoment und auch nicht zu realisieren, aber das kam dann natürlich alles später.
Hast du dir in dem Moment gedacht, scheiße, jetzt haben sie mich, oder hast du dir gedacht, okay, jetzt ist es endlich vorbei?
Das ist eine gute Frage. Ich habe in dem Moment wahrscheinlich, habe ich das so nicht gedacht. Es war sicherlich auch kurze Zeit später so ein bisschen, so eine Bleiweste wurde abgelegt, weil dieses ganze Lügengerüst, ja. Das ganze Luftschloss, was ich gebaut habe, war weg. Und es hat sich irgendwie leicht angefühlt, auch wenn natürlich alles andere völlig schwer war und völlig ungewiss, war das so, dass ich jetzt gerade nichts mehr habe, was ich aufrechterhalten muss, ja. War ein totales Gefühl der Befreiung.
Wie ging es dann weiter? Also
in dem Moment wird erstmal quasi, also wenn du einen Durchsuchungsbeschluss vom Richter unterschrieben hast, dann kommen sie halt rein und suchen Beweise, suchen Schlüssel, suchen Geld. Also je nachdem, was sie vermuten anhand der Ermittlungsakten. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Also eine Hausdurchsuchung ist auch immer relativ langes Unterfangen. Da wird halt wirklich alles auf links gedreht, wird Klo abgebaut, werden Matratzen geöffnet, aufgeschnitten, wenn es sein muss. Also wirklich von 0 auf 100 alles umgekrempelt. Die Räume bestehen nachher nicht mehr so, wie du sie eingerichtet hast, sondern es liegt alles in der Mitte auf einem Haufen. Und das war's dann.
Und wie ging es dann weiter?
Wenn Haftbefehl besteht, dann besteht dieser Haftbefehl und dann musst du mitkommen. Und dann kommst du hier in Hamburg in die Untersuchungshaftanstalt Damto, also Holzenglas hieß, wie es offiziell heißt. Ja. Und da hast du dann 23 Stunden die Tür zu und eine Stunde Hofgang und das war's.
Und dann?
Dann wartest du, bis die Verhandlung stattfindet.
Und du hast es ja schon kurz vorweggenommen, 6 Jahre hast du bekommen?
Ja, insgesamt Gesamtstrafe, 6 Jahre, 2 Monate zusammengefasst.
Und was waren genau die Straftaten?
Genau, das war gewerbsmäßiger Betrug, Untreue. Im Strafgesetzbuch ist es halt die Untreue sozusagen und dann im umgangssprachlich Veruntreuung von Geld. Und Diebstahl denn bei meinem Arbeitgeber, genau.
Was ging dir durch den Kopf, als das Urteil dann auch mit dem Strafmaß verkündet wurde? Was hast du da empfunden?
Da war es denn so das erste Mal so ein Gefühl von wirklicher, wie soll man sagen, Erleichterung. Also es klingt jetzt so krank, aber es war eine Erleichterung, dass ich wusste, okay, damit habe ich jetzt irgendwie umzugehen. Alle draußen haben damit umzugehen und das war eigentlich so die schmerzhafteste Einsicht, dass ich alle Menschen, so, die mir was bedeuten, die habe ich halt mit ins Gefängnis genommen, ob sie wollten oder nicht, vom Gefühl her. Und nur hatte keiner von den Betroffenen irgendeine Wahl. Also ich habe es quasi denen aufgezwungen, wenn ich, man hat ja immer, wenn man sagt, ein Opfer ist ein Opfer einer Straftat oder wie auch immer, das verbindet man ja immer mit, entweder man wird niedergeschlagen oder die Tasche wird geklaut, wie auch immer, aber wenn man sich das jetzt so anschaut oder wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dann habe ich viel, viel mehr Opfer, wie soll man sagen, Opfer gemacht, als nur die reinen Opfer der Straftaten, die Unternehmen oder Banken oder wie auch immer, sondern alle Menschen, für die ich immer gesagt habe, ey, ich liebe euch, ihr seid meine Familie, all die habe ich ja im Stich gelassen.
Kannst du dich noch an deine erste Nacht im Knast erinnern? Weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
Also am Anfang dachte ich noch so, oh Gott, wie erkläre ich das alles und wie komme ich hier raus? Was kann ich jetzt machen? Also am Anfang war es tatsächlich immer noch so dieses Gefühl von, ja, ich schaffe das vielleicht irgendwie schon, wie ich es die Jahre zuvor gemacht habe. Ich wurschtel mich da irgendwie raus. Und weil es halt auch so oft irgendwie in irgendeiner Weise überall funktioniert hat, habe ich halt auch gedacht, da könnte es auch klappen. Mhm. Aber doch, ich bin relativ schnell realistisch, genau, also dass das definitiv nicht klappt. Und dann, ich beschreibe das immer so, die Gedanken sind halt total gefangen. Also auf diesen 8 Quadratmetern mit irgendwie Gittern vor den Fenstern und einer Toilette im Bett, diesem Tisch, kalten Wasser, einmal die Woche duschen, samstags um 9 während Corona, keine Wechselklamotten. Das hat halt nicht viel mit Hotel zu tun. Damit werde ich auch momentan immer wieder von Jugendlichen so angesprochen.
Hm. Auf die Jugendlichen kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Du hast dann hier im Gefängnis angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Wie kam das zustande und wie einfach oder schwierig war das auch, das dann zu bewerkstelligen und hinzubekommen?
Ich habe vor dem Ganzen schon versucht, also ich habe Realschulabschluss, meine Ausbildung gemacht, Sport- und Fitnesskaufmann, ich liebe den Sport und ich liebe aber auch die Arbeit mit Menschen, aber irgendwie war es, das klingt jetzt auch so ambivalent, aber es war mir immer so ein bisschen zu oberflächlich in den Fitnessstudios, so der Kontakt mit den Menschen. Ja. Und ich hatte auch vor der Inhaftierung schon Bock, so mit Jugendlichen zu arbeiten und irgendwie das Ganze so ein soziales Ding mit Sport zu kombinieren. Und das hat aber nicht funktioniert. Ich hätte so Zugangstests noch machen müssen. Ich war ja an der HAW in Hamburg und habe mich informiert. Und genau, dann war es halt so, ne, erstmal die Untersuchungshaft oder die Zeit in Dammtor, dann war ich Hausarbeiter. Als dann das Urteil nachher rechtskräftig war, wurde ich in den Strafvollzug verlegt. Und dann wurde der Gedanke, ey, jetzt habe ich hier wirklich viel Zeit in diesen geschlossenen 4 Wänden und habe dann mit meiner Vollzugsanwältin gesprochen, habe mit meiner Familie gesprochen und dann haben wir das so irgendwie auf die Beine gestellt und doch durchgeboxt, muss man sagen, dass ich dann per Fernstudium soziale Arbeit studieren konnte.
Das wollte ich gerade fragen. Wie schwierig war das denn, das durchzuboxen?
Also vom Ding her, also du musst ja wissen, also das Fernstudium muss ja monatlich bezahlt werden. Gibt es keine Semestergebühren oder so, sondern es kostet monatlich 270 Euro. Mhm. Das war zum einen die erste große Hürde, wie wir das machen. Also wie das erstmal einfach finanziert wird. Und die zweite Hürde war natürlich, also der Gedanke eines Gefängnisses muss ja immer sein oder auch der Gesellschaft muss ja sein, im besten Fall kommt der oder diejenige aus dem Gefängnis raus und lebt sein Leben eben nicht mehr durch Straftaten finanziert oder ähnliches. Ja. Das heißt, dieser Resozialisierungsgedanke sollte ja eigentlich über allem stehen. Und das Bildung ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, was das betrifft, oder Weiterbildung, Fortbildung, wie auch immer du das nennen magst. Deshalb habe ich gedacht, stößt das auf nicht so viel Gegenwehr. Ja. Aber es war definitiv nicht ganz so einfach, aber es war dann nachher auch mit der Vollzugsanwältin und mit ein, zwei schönen Schreiben mit ihrem Briefkopf war das dann auch erledigt und kein Thema mehr. Es wurde dann durchgeboxt, sagen wir so. Es hat geklappt.
Du bist dann ja auch vorzeitig entlassen worden wegen guter Führung. Was heißt das eigentlich? Was hat es in deinem Fall geheißen? Was heißt gute Führung genau?
Ja, gute Führung ist, also es heißt einfach, du hast, also im Gefängnis gibt es, wenn du Scheiße baust, Disziplinarverfahren. Das ist dann, das heißt so salopp gesagt, du kriegst einen gelben. Und je nachdem, was du bekommst oder was du machst von einem kleinen Verstoß, du versteckst irgendwas auf der Zelle, was da nicht raufgehört, was da nicht reingehört, was aber nicht jetzt irgendwie mit Drogen oder sonst was zu tun hat, auch kein Handy, da kannst du denn, da werden dir auf deinem Hausgeldkonto 10 Euro gesperrt, mit denen du nicht einkaufen kannst. Das geht aber hin, wenn du zum Beispiel, wenn Drogen bei dir in der Zelle gefunden werden oder ein Handy, dann kriegst du auch mal ein paar Tage Isolationshaft, wo du dann 24 Stunden in so einer, also wirklich noch beschisseneren Zelle hängst, wo 24 Stunden das Licht an ist und da dann halt wirklich überhaupt nichts ist, außer du und dir selbst und einer Matratze. Also wenn sowas vorkommt im Laufe deiner Haftzeit, dann ist die Chance, dass du vorzeitig entlassen wirst, schon mal geringer. Wenn du aber Erstverbüßer bist, so heißt das, wenn du das erste Mal im Knast bist, dann sind deine Chancen sowieso ganz gut, weil die Justiz auch sagt, die Haft wirkt auf jemanden, der das erste Mal da ist, so extrem ein, dass du erstmal die Chance bekommen musst, vorzeitig entlassen zu werden. Und dann ist so das Gängigste, nach 2 Drittel deiner Haftzeit ungefähr, plus minus, kannst du dann auf Bewährung entlassen werden. Und das, da ich mir halt nicht zu Schulden kommen lassen habe, ich habe angefangen zu studieren, habe das vorangetrieben, ich war Hausarbeiter in der ersten Zeit im geschlossenen Vollzug, da war es dann sozusagen das ist auch ein Vertrauensjob, weil du dann ja auch irgendwie Zugang zu den Büros hast, wenn du da, keine Ahnung, ich musste Blumen gießen, weiß der Teufel was. Also das war jetzt kein super toller Job, aber es war halt cool, weil du aus der Zelle konntest. Ja. Und dann, genau, habe ich im offenen Vollzug noch unseren Verein gegründet und so. Das heißt, der Richter meinte, ey, okay, Herr Schmidt, Sie haben viele, viele Jahre Scheiße gebaut und ich war auch nicht davon überzeugt, dass ich Sie jetzt heute, also er hat gesagt, dass ich Sie heute jetzt entlasse, aber ich wurde nicht an dem Tag entlassen, sondern er hat den Beschluss fertig gemacht, dass ich den recht vorzeitig entlassen werde, aber dass ich Sie vorzeitig entlasse. Aber nach Durchsicht Ihrer Akten muss ich sagen, gibt es nichts, was Sie jetzt noch länger im Gefängnis hält. Also es wäre halt schwachsinnig, sagt er, weil wir so viel auf die Beine gestellt haben, und mit wir meine ich halt auch dann mein Umfeld, dass es doof wäre, mich jetzt noch weiter zu blockieren, diesen Weg zu gehen.
Das heißt, du hast denn effektiv, was hast du denn wie lange gesessen?
Ja, 4 Jahre.
Ja. Und dann hast du hast studiert, du hast einen Verein gegründet. Was genau macht ihr?
Ja, wir haben Sport statt Straße e.V. gegründet und wir, das ist natürlich ein sehr reißerischer Name, aber wir wollen, genau, also Sport hat mich, also die Begeisterung zum Sport hat mich auf der einen Seite so ein bisschen auch mit reingeritten, also dieses Thema Fußball und Sportwetten, aber auf der anderen Seite hat es mir Struktur gegeben, es hat mir im Gefängnis auch Mut gegeben, es hat mir gezeigt, wie kann ich auch mit Niederlagen so im realen Leben umgehen, ohne direkt wieder so die Flinte ins Korn zu werfen. Und all das so drumherum, was jetzt nicht nur körperliche Veränderungen betrifft, das würde ich gerne auch an junge Menschen weitergeben, was Sport alles kann. Also hin von sozialen bis zur Psyche, da gibt es so viele positive Effekte, die Sport auf uns Menschen hat, die jetzt nicht nur mit der körperlichen oder mit dem Aussehen zu tun haben.
Wie sieht das Ganze denn aus? Also ihr geht in die Schulen, du bietest Workshops an mit deinem Verein, da kannst du ja mal ein bisschen drüber erzählen.
Genau, also wir haben so verschiedene Säulen. Also wir bieten Workshops an, so Präventionstage oder Präventionsworkshops an Schulen oder anderen Institutionen, wo ich dann genau so ein bisschen mein Leben mit den jungen Menschen teile. Aber das ist jetzt kein so Frontalunterricht, sondern ich versuche immer so einen Austausch draus zu machen. Das machen wir in den meisten Fällen auch ohne Lehrkräfte, weil dann einfach so ein bisschen die Vertrauensebene mehr da ist. Viele Schüler und Schülerinnen haben so ein bisschen Hemmung, was zu sagen, oh, könnte das eventuell hier ein negatives Licht auf mich werfen oder so. Sodass wir dann so einen richtig schönen Austausch haben zu diesen Themenbereichen Sucht im Allgemeinen. Da bei mir natürlich dann ein bisschen so Hauptaugenmerk auf die Sportwetten. Weil das halt auch immer noch nicht diese Aufmerksamkeit bekommt, diese gefährliche Sucht, wie ich finde, wie sie bekommen sollte. Mhm. Und ja, wie das zu Straftaten führen kann und dann halt im Endeffekt der spannendste Teil für die jungen Menschen ist meistens dann so der Haftteil, wie ist es denn wirklich da? Mhm. Und genau, dann beenden wir das Ganze noch mit gemeinsamem Sport. Das ist auch immer relativ unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Das ist so ein Teil unserer Arbeit. Wir haben jetzt feste Kooperationen auch mit dem Kreis Pinneberg zum Beispiel, mit der Eingliederungs- und Jugendhilfe. Wir haben so 1:1-Betreuung von jungen Menschen, von Jugendlichen, die selber eventuell schon in Untersuchungshaft gesessen haben oder in einer Jugendarrestanstalt waren. Das geht aber auch bis über 21, also Anfang 20-jährige Menschen, die auch einfach so ein bisschen Hilfe bei der Eingliederung benötigen, so Struktur. Und das versuche ich dann mit dem Sport und mit meinem Wissen aus meinem eigenen Leben so ein bisschen zu kombinieren und zu vermitteln.
Was würdest du jetzt so aus deiner Erfahrung sagen, wie nötig ist das, was du tust? Wie groß ist der Bedarf an deiner Arbeit?
Der Bedarf ist definitiv da. Also es ist ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, wenn ich einen Präventionsworkshop gebe, so 4 Zeitstunden, dann wäre es natürlich auch völlig vermessen von mir anzunehmen, ey, danach habe ich jetzt 30 Leben komplett verändert von den Jungs und Mädels. Ne? Wenn aber von diesen 30 jungen Menschen am Ende irgendwie 5 Leute bei mir stehen, Fragen haben, eine Karte von mir haben wollen oder mich bei Instagram anschreiben wollen, weil entweder Bruder oder Schwester, oh, da war die Polizei bei uns im Haus und da ist das gefunden worden oder ich habe das Problem, kannst du mir da helfen oder kann ich bei euch Sport machen? Meine Eltern können mir gerade kein Fitnessstudio bezahlen oder ich kann mich da noch nicht anmelden. Dann ist das für mich so das beste Gefühl, was es gibt. Also du hast natürlich nicht immer eine 100%ige Quote von Jungs und Mädels, die du erreichst, aber es gibt immer wieder welche dazwischen, die genau das in dem Moment einfach brauchen. Und da kommen wir oder da komme ich in dem Moment so als Externer rein, der vielleicht jetzt auch nicht so klassisch Sozialpädagogen angehaucht aussieht, selber mit einfach einer ganzen Menge Erfahrung so im Leben und halt auch nicht ja, nicht so nach Buch. Ich glaube, das kommt ganz gut an, so bei den jungen Menschen. Ja.
Hast du denn irgendwann mal zwischendurch, vielleicht als du noch im Gefängnis saßt oder spätestens als du draußen warst, hast du da mal irgendwann Angst gehabt, dass das, was du vorhast und machen möchtest, dass dir vielleicht auch gar keiner mehr vertraut, dass du gar nicht so richtig die Chance bekommst, wieder in das, ich sag mal, normale Leben einzusteigen?
Also wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe wirklich alles auf diese Karte gesetzt, weil ich dachte, ich habe diesen Stempel ja so oder so. Also ich habe diesen Stempel Vorbestraft, ich habe diesen Stempel Knasti und ich habe diesen Stempel Suchti. So, und also verschiedene Stempel auf meiner Stirn. Und ich habe mir gedacht, ich nutze genau dieses Stigma aus, um diesen Weg nach vorne zu gehen und auch, also für mein Gefühl zu sagen, das war alles nicht umsonst. Also das hat dann im Endeffekt doch zu etwas geführt, wie ich mein Leben jetzt ausgestalten kann für den Rest meines Lebens. Und ich dachte, nee, ich setze das jetzt alles auf diese Karte. Und man muss ja auch dazu sagen, die erste Zeit, die unser Verein bestanden hat, da habe ich ja noch nicht hauptberuflich für unseren Verein gearbeitet, sondern war noch in der Wohngruppe, in so einer Systemsprenger-Wohngruppe. Und gerade auch die hat mich ja irgendwie, da hat mich ja meine Geschichte hingetrieben. Also die Trägerleitung fand das total spannend. Also das heißt auch die soziale Arbeit an sich, also diese Bubble dort, auch die Jugendämter, die werden immer offener für diese Art von Prävention, weil halt auch, also bisher muss man ja sagen, so das Verhältnis von Prävention und oder von, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, danach irgendwie tätig werden, ist halt sehr groß gewesen. Und es wird immer offener für diese Art von Prävention und der Gedanke, okay, Menschen können sich auch verändern, ja, und haben dann so einen anderen, vielleicht einen anderen Zugang noch zu den Jugendlichen.
Nochmal einen ganz kurzen Abstecher, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, zu deinem Vater. Hast du denn jemals bereut, dass du dich nicht bei ihm entschuldigt hast oder ihn um Verzeihung gebeten hast oder nicht mehr darum bitten konntest, weil er dann ja gestorben ist?
Also wenn ich jetzt so ein bisschen sentimental romantisch denke, und da bin ich nicht der Beste drin, aber manchmal erwische ich mich da so, manchmal fehlt mir so ein bisschen eine männliche Bezugsperson, die einfach, also mein Schwager ist zwar 10 Jahre älter als ich und bei ihm versuche ich manchmal mich schon so, also im übertragenen Sinne so anzulehnen und so ein bisschen dieses Gefühl zu haben von, ja, vielleicht klingt das auch doof, aber dieser Gedanke, von meinem Vater mal wirklich zu hören, ey, ich bin stolz auf dich, Junge, so das höre ich jetzt von meiner Mutter, von meiner Schwester, und das ist das größte Gefühl der Welt. Also vor allem nach dem, was alles gewesen ist. Aber dieses Gefühl zu haben, das habe ich nie gehabt. Das habe ich auch irgendwie in meiner Jugend nie gehabt.
Und das haben vielleicht viele andere Jugendliche auch nicht.
Genau. Und dieses Gefühl, ich glaube, damit kann man sich denn, also damit können wir uns auch identifizieren, auch wenn ich 20 Jahre älter bin als die Jungs und Mädels jetzt. Ich glaube, ich kann mich sehr gut reinversetzen, wie es halt ist, dieses Gefühl zu haben, wenn man so, wenn ein Elternteil nicht existent ist oder wenn das eher genau das Gegenteil von dem macht, was ein Elternteil eigentlich machen sollte. So.
Wenn jetzt ein Jugendlicher zu dir kommt, vielleicht hast du es aber schon erlebt, und der deutet an oder du weißt, er steht vor einer ganz, ganz falschen Entscheidung, vielleicht weil er es andeutet oder weil er es dir erzählt, was würdest du dem raten?
Es ist wirklich nicht einfach zu beantworten, aber man muss, ich versuche wirklich immer diese Schere aufzuzeigen von, für was entscheidest du dich? Und ich habe diese Frage häufiger oder ich habe diesen Gedanken so von jungen Menschen, ey, ich möchte jetzt irgendwas machen und dann habe ich 500 Euro. Und das versuche ich immer in Relation zu setzen. Okay, jetzt gerade sind für dich 500 Euro extrem viel. Du bekommst vielleicht 20 Euro im Monat Taschengeld, wenn es hochkommt. Du kannst davon, denn sagen die Jungs zum Beispiel, dann können wir uns Volt bestellen, also Mittagessen, cool, chinesisch essen und so. Meine ich, Jungs. Also einmal die Relation aufzeigen, was das bedeutet, jetzt Naomi die Tasche abzuziehen, um dann das Geld zu haben und davon zweimal chinesisches Essen zu gehen, und diesen extremen Stempel, den sie dann bekommen, wenn sie dabei eben erwischt werden. Dann kommt es häufig, ja, aber wir werden nicht erwischt. Man muss da halt einfach ein bisschen feinfühlig auf auch dieses Bedürfnis, was dahinter liegt, eingehen. Also was möchten die Jungs damit erreichen? Genau, was ist eigentlich deren Intention dahinter und da denn eher drauf eingehen als jetzt auf diesen Gedanken an sich? Weil wenn wir eine Lösung finden für dieses Kernproblem, für diese vielleicht auch Bestätigung, irgendwie cooler essen zu gehen oder da mit den Jungs rauszugehen, wenn wir eine Bestätigung finden für die, meistens sind es ja einfach Jungs, muss ich so ehrlich sagen, die dann damit auch auf mich zukommen, dann haben wir da schon viel geholfen. Und dann ist eher, oder meistens meine Antwort, dass wir uns connecten, dass wir Nummern austauschen und dass ich dann immer da bin, wenn solche Situationen halt sind. Und das kommt halt auch wirklich dann um 23 Uhr mal vor, dass das Handy klingelt. Und ich dann erstmal überlege, wer ich bin und wo ich bin. Aber dann bin ich halt einfach da.
Das ist ja vielleicht auch das, was in manchen Familien fehlt, dass einfach jemand da ist, ob das jetzt die Eltern sind oder vielleicht ältere Geschwister. Ne? Da bist du vielleicht so ein bisschen der Ersatz.
Also es ist wirklich, das sind manchmal Minuten, die entscheiden über eine wirklich unfassbar dumme Entscheidung oder nochmal den Weg rechts abzugehen irgendwie und doch nicht diesen Weg geradeaus zu gehen, vorher irgendwie abzubiegen. Und dann trifft man sich halt irgendwie auf dem Spielplatz im Park und wir trinken irgendwie eine Cola Zero zusammen und schnacken darüber. Aber dann ist erstmal diese Akutphase, dieses, oh, ich mach das jetzt, dieser Impuls ist dann erstmal weg. Und das klingt jetzt so blöd, aber das hilft erstmal schon extrem viel, weil dann die klaren Gedanken nach und nach dazukommen und dann kann man das Ganze ein bisschen relativieren und dann kommt die Realität und dann sitzen die meistens mit offenem Mund und traurigen Augen da und sagen, ja, wow, wohin wäre das jetzt gegangen?
Wie glücklich bist du denn jetzt?
Ich bin glücklich. Wenn ich zurück das betrachte, wenn ich schaue, was ich aus dieser Situation gemacht habe, dann kann ich auch seit vielen, vielen Jahren wirklich von Herzen und im Spiegel mich anschauen, völlig stoisch und sagen, ey, ich bin stolz auf das, was ich hier mache. Und das ist ja auch so eine Art von Vergebung. Die Dinge, die ich gemacht habe, die habe ich gemacht. Ich habe dafür eine Haftstrafe bekommen und die habe ich auch abgesessen. Ich tue alles dafür, ohne dieses Rumlamentieren und oh, es tut mir leid oder so. Ich tue einfach alles dafür, um diesen Weg möglichst gut zu gehen und vielleicht dann auch noch dem einen oder anderen jungen Menschen zu helfen. Und das ist, glaube ich, die größte Entschuldigung, die ich der Gesellschaft auch so geben kann für das bisherige Leben, was ich geführt habe. Also ich würde sagen, oder ich sage, ich bin glücklich. So glücklich wie noch nie in meinem Leben, weil die Jahre, die ich so gelebt habe, wie ich sie gelebt habe, da war ich nicht glücklich. Da war ich ja einfach nur eine leere Fassade. Ja.
Ich würde sagen, das sind, wie ich finde, sehr tolle Abschlussworte. Ich danke dir sehr, dass wir uns unterhalten haben.
Vielen Dank.
Dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke gleichfalls.
Danke und dann genieß noch den schönen sonnigen Tag und ich sage tschüss.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.